Und ich sollte da die Texte schreiben, weil ich konnte ja so gut schreiben. Und ich habe dann immer, habe ich auf eine Taste gedrückt und dann gab es dieses Geräusch. Dann habe ich mich so kurz umgeguckt und es hat jemand gehört und dann wieder eine andere Taste. So saß ich da bestimmt 2 Stunden lang rum.
Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Jens Waldmann.
Liebe Korthosen, liebe Diskurspopper, hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Podcast-Folge von Komm Küssen. Wir sprechen heute über eines der faszinierendsten Musikgenres der Neuzeit. Deutsche Texte, politische Attitüde. Taucht ein in die geheimnisumwitterte Geschichte hinter dem großen Aufregerthema. Besucht mit uns die Hamburger Schule. Mein Name ist Linus Volkmann, aber mit uns meine ich vor allem sie. Sie hat in den 90er Jahren bei prägenden Labels wie Large Door und Buback Strippen gezogen. Sie gilt als Ermöglicherin, wenn nicht Entdeckerin von Tokotronik. Ihre Hamburger Schule Legacy ist nicht weniger als ein Empire. Give a warm hand to Myriam Brüger.
Danke, Linus. Das ist ja wunderbar. Aber ich muss gleich jetzt wieder was reinwerfen, weil das gerne mal aufgenommen wird. Ich sei die Entdeckerin von Tokotronik. Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Also, weil man kann Bands ja gar nicht entdecken. Man kann ja nicht so um die Ecke gucken und hui. Das ist ja eine Band. Das funktioniert ja so nicht. Ich hatte das irgendwann mal von mir selbst behauptet, weil andere Männer dieser Zeit das von sich behauptet haben, die in Spitzenpositionen saßen und sagten, sie hätten diese Band entdeckt. Und da habe ich das einfach auch mal gesagt. Und dann haben die Tox das aufgegriffen. Und seitdem ist das so mein biografisches Ding. Ich hätte Tokotronik entdeckt.
Ja, ich habe ja auch semantisch korrekt gesagt, sie gilt als Entdeckerin. Ja, ich habe nicht korrekt gesagt, du bist es. Aber ja, jetzt habt ihr Myriam schon mal sprechen gehört. Und normalerweise ist es in Podcast-Aufnahmen immer so, dass man sich erst mal so eine Viertelstunde wird sich gegenseitig einander versichert und irgendwann wird dann auf Start gedrückt, wenn man weiß, was die andere Person gegessen hat und wie sie sich so fühlt. Bei Myriam war es anders, ne? Da ging es gleich so los, komm, ich schalte den Knopf ein und wir nehmen auf. Aber das hilft mir natürlich, deshalb kann ich ganz unbefangen an die erste Frage rangehen. Myriam, wie geht es dir heute?
Also, ich sag mal so, dass es mir, ja, es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Ich sitze im Homeoffice und habe gegessen, habe mir ein Bier aufgemacht und ich freue mich total, dass wir jetzt hier endlich zu dem, auch für lange schon steht die Idee im Raum, dass wir das zusammen machen.
Ja, wir kennen uns von Ferne schon sehr lange, aber das wird jetzt unser richtiges Bonding-Event hier. Aber weißt du, kennst du das, wenn man sich so lange auf irgendwas freut? Vielleicht auch, wenn so eine Band, die nie bei einem gespielt hat oder wo man dann mal krank war und jetzt kommen sie doch nochmal, dann ist man die ganze Zeit natürlich so aufgeregt und denkt, es wird so geil. Aber wenn es dann soweit ist, ja, dieser Podcast, auf den habe ich ja auch so hingefiebert, endlich alles zur Hamburger Schule fragen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und jetzt ist es da, jetzt habe ich so Angst, dass ich es verkacke. Ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hatte Myriam Brüger da und es ist mir unter den Fingern zerronnen und alle wissen so viel wie vorher.
Ja, wir müssen da aufpassen, dass wir heute richtig was Neues liefern für die Zuhörerinnen, dass wir richtig was abliefern hier. Da passen wir auf.
Jetzt, wo du mir hier gegenüber sitzt, da ist es schon fast unhöflich zu sagen, du bist so ein alter Hase, aber eigentlich bist du ja schon lange im Geschäft. Lass uns doch mal ein bisschen in deine Anfänge cruisen und auch dann zu deiner Beteiligung an den ganzen Geschehnissen rund um die Hamburger Schule. Mhm. Also, Myriam. Du kommst nicht aus Hamburg, sondern du bist so trotzdem in Norddeutschland aufgewachsen.
Ja, Nordwestdeutschland, kann man sagen. Es ist Niedersachsen, so Höhe Osnabrück, Münster und dann ganz ganz nach Holland ran. Da ist so eine kleine,
ah,
wie so eine Schnauze, die nach Holland reinragt. Und da komme ich her.
Was gibt's da bekannte Städte?
Also die größten, also ich meine, jetzt sagte ich, also Osnabrück und Münster.
Gut, das haben wir schon mal gehört.
Und auf der holländischen Seite Hengelo, Enschede. Und natürlich die ehemalige Lado-Band Jonas. Die kam
Bad Bentheim.
Bad Bentheim ist die Kurstadt bei Nordhorn. Bad Bentheim war früher die Kreishauptstadt, aber Nordhorn ist einfach größer, schöner und besser. Dann wurde Nordhorn die Kreishauptstadt.
Okay, also das klingt jetzt nach einer nicht so urbanen Jugend. Ne? Du wirst ja später das Schicksal von allen Großstadtjugendlichen mitprägen, aber du bist da irgendwo ganz behütet noch im Off aufgewachsen.
Ja, es ist halt so ein Kleinstadt, wenig Möglichkeiten, aber die denn voll ausgeschöpft. Also was halt so, was man halt so macht, ne? Wenn man, also Saufen, Jugendzentrum, Kunstleistungskurs war vielleicht, das war sehr wichtig für mich. Bei dem Kunstleistungskurs, da kam auch der Impuls, von da aus nach Hamburg zu gehen, weil ich wollte 1990, nachdem ich Abi gemacht habe, wollte ich direkt Kunst studieren, und zwar in der HFBK in Hamburg, weil ich Fan von Albert Oehlen und Büttner war.
Ah, aber da muss man sich aber auch schon ein bisschen auskennen, wenn man das so auf dem Lande so mitbekommt.
Guter Lehrer. Mhm. Dieter Hansmann, sehr guter Kunstlehrer war das. Ja, aber dann habe ich mich insgesamt dreimal beworben. Einmal mit einer Gemeinschaftsmappe mit einer Freundin zusammen. Und wir sind da gnadenlos abgewatscht worden.
Das ist doch auch sehr schwer, in solche Kunsthochschulen reinzukommen.
Ja, wir waren da viel zu klein da ja auch, ne? Also wir waren da irgendwie 18, 19 und wussten nicht, dass man Connections dafür braucht, zum Beispiel. Und außerdem waren, also ich hatte, weil ich, wie gesagt, Fan war von Büttner und Oehlen, ich hatte so großformatig, also für mich war das schon sehr groß, so einmal ein Bild, Quadratmeter Bild mit so comichaften Fratzen drauf und sehr viel Farbe. Und da war aber gerade Minimalismus angesagt an der Hochschule und das kam dann einfach nicht gut an da.
Und mit welcher Musik bist du denn so reingestartet? Wir sind ja jetzt offensichtlich schon in deiner Abitur-Teenie-Zeit. Ja. Was gab's da? Also Ende, Mitte der 80er.
Ja, also ich bin immer schon mehrgleisig gefahren. Also sagen wir so, ich habe, ich glaube so richtig, so Fan war ich erstmal, so als ich so 10 war, von den Beatles, und weil ich einen Jungen kannte, der in die Beatles verliebt, der die Beatles gut fand, und ich habe dann auch Beatles gehört, um ihn besser zu verstehen.
Oh.
Und dann habe ich aber, was meine eigene große Entdeckung, meine wirklich große Liebe war, war Boy George, Culture Club. Ich habe so aus Bravo und Pop Rocky kleine Schnipsel ausgeschnitten, wo er auch nur Erwähnung fand, und habe das in so Mäppchen geklebt und dann kommentiert mit nein, er hat es nicht so gemeint, wenn da jetzt irgendjemand angegangen hat oder so. Und ja, diese Boy George Phase. Und dann aber so schräge Sachen, das kam über Soft Cell. Also Tainted Love war es nicht. Ich glaube, ja, so Bad Sitter Single hatte ich im Radio gehört. Genauso wie so früher NDW-Sachen natürlich auch. Da sitzt man denn da und denkt sich als Kind, was ist das denn bitte für eine Welt? Ne? Na, sag mal so, ich zeitlang auch so eher Dark Wave, Grufti, hatte dann auch meine Haare so schön eine Seite abrasiert.
Mhm.
So schöne, aber trotzdem, ich Grufti war natürlich hier so diese Balken geschminkt, so Rouge in Form von zwei Rechtecken drauf.
Ja, wie heute die Jawline, nur ein bisschen höher.
Genau. Und klar, Cure, Suzy Sue, das kam alles in den 80ern.
Mhm,
aber genauso halt auch Chartsmusik. Ne?
Ja, es stand einem ja auch vor dem Internet gar nicht so viel zur Verfügung, wenn man dann heute lacht, dass man sich mit Radiomusik oder Charts begnügt hat. Das war ja, hat ja einen ganz anderen Stellenwert in vor digitalen Zeiten.
Hast du auch Formel 1 geguckt? War das
ja,
auch?
Ja, das selbstverständlich. Ding? Das war, ja. Ich habe das auch damals alles aufgesogen, was möglich war hinsichtlich Popkultur und habe natürlich auch die Bravo gelesen. Das war ja dann letztens auch noch meine große Tour. Na, da hätte ich noch da aus deinem Heft lesen können mit Boy George. Also wenn du das noch gehabt hättest. Da hätten die Leute mich bewundert. Das gibt's aber nicht mehr.
Ich hab's weggeschmissen irgendwann. Als meine Eltern mich gezwungen haben, den Dachboden aufzuräumen. So ein dicker Ordner war das. Voll mit so gesammelten Boy George Erinnerungen.
Ach schön, der queere Pop, ja, noch mit ein bisschen Reggae. Aber war dir Musik wichtiger als anderen deiner FreundInnen oder war das noch gar nicht so ein bedeutsames Thema außerhalb davon, dass man natürlich Musik gehört hat, wenn man jung war?
Wir haben, glaube ich, alle gleichermaßen viel und gerne Musik gehört. Und darüber hat man sich auch definiert in jeweils, weil ja auch so Moden, also einmal so Verliebtheitsphasen, in der Junge findet Soft Cell gut, der die Beatles oder der andere Sisters of Mercy gar, dass man darüber sich definiert oder aber auch ja, so bestimmten Gruppen zugehörig gefühlt hat. Die auf dem Schulhof, die haben halt das gehört. Und ich hatte ja schon einen Freundeskreis, die waren irgendwie 3, 4, 5 Jahre älter als ich. Da wollte ich da natürlich gelten und habe dann angefangen, Industrial-Sachen zu hören.
Front 242 oder was, ja.
Ja, Revolting Cox, so furchtbare Sachen auch. Aber ich fand das früher dann hier auch gut.
Ja, also ich kann es natürlich nachvollziehen. Ich habe auch meine Distinktion und meine persönliche Identität geschliffen an diesen ganzen Musikinfos. Aber gut, jetzt können wir dich so ein bisschen einschätzen in dieser etwas provinziellen Findungsphase. Und dann hast du dich beworben in Hamburg, bist aber gar nicht genommen worden. Also hättest du doch gar nicht dahin gehen müssen. Wie kamst du trotzdem dahin?
Auch über Freundeskreis, also mein damaliger Freund, der ist nach der Bundeswehr direkt nach Hamburg gezogen. Und ich bin dann halt, ja, dann kann ich halt nicht studieren, mache ich was anderes hier. Und dann bin ich erstmal Fahrradkurier geworden. Während mein Freund, der war dann Taxifahrer in so einer Taxifahrerklicke, wo nicht nur Nordhorner waren in dieser Taxifahrerklicke, aber überwiegenden Nordhorner, die studierten. Und man traf sich da, und jetzt kommt man schon echt zum Punkt, nach der Schicht in Kaspers. In Kaspers Ballroom in der Talstraße in Hamburg. Es war so ein ganz düsterer, schön klebriger Laden. Über die Besuche in Kaspers habe ich letztendlich da so den Kontakt zur Musikszene in Hamburg sozusagen persönlich gehabt.
Es klingt ja noch, als wärst du so richtig so noch auf der Suche gewesen. Also viele sind ja in andere Städte gezogen und haben dann ein Studierendenwohnheim bezogen und hatten da dann irgendwie ja schon eine Struktur. Und du bist einfach nur nach Hamburg gezogen.
Weil mein Freund da war.
Und ihr habt dann auch, habt im Taxi geschlafen oder konntet ihr da schon wohnen wie Erwachsene?
Ja, wir hatten, ich war in einer WG. Zusammen mit einer Schulfreundin, die nach Frankreich gegangen ist, und dann ist Ebba Durstewitz, die eine Jahrgangsstufe unter mir war in Nordhorn, bei mir eingezogen.
Ah.
Wir kannten uns vorher gar nicht so, sie hatten Französisch zusammen, aber hatten auch nicht so viel Kontakt. Und dann stand sie vor meiner Tür: Ja, hallo, ich habe gehört, bei dir ist ein Zimmer frei. Kann ich hier wohnen? Ja, so, also ganz süß, wie wir, so wie es mit Ebba zusammengekommen ist.
Ja, Ebba ist ja dann später auch bekannt geworden mit ihrer Band Ja, König, Ja.
Richtig. Und die Band Ja, König, Ja hat sie letztendlich auch in unserer Wohngemeinschaft sozusagen entwickelt. Jakobus war zu Besuch da aus Emden. Den kannte ich da schon über eben diese Kaspers. Carsten Hellberg hatte ich kennengelernt und Jakobus hing bei uns rum und Ebba hatte ein Cello und Ebba war eher so ein bisschen schüchterner und wollte nicht aus ihrem Zimmer so richtig raus.
Oh, und, wie putzig.
Ja, aber ganz schön haben die beiden das, wie sie sich da zusammengefunden haben.
Genau, Ja, König, Ja, eine der eine wirklich schöne, getragene Popband, die aber vor allem von dem Cello lebt. Aber jetzt, du bist einfach nach Hamburg gezogen, hattest du hast nicht studiert. Haben deine Eltern nicht gedacht, du bist heroinsüchtig? Haben die dir überhaupt noch Geld geschickt? Also war das einfach so ein ganz smoother Übergang oder musstest du dir das wirklich so ein bisschen verdienen, da in der fremden Stadt plötzlich Fuß fassen zu müssen?
Also ich habe das Geldgeschenke abgelehnt, damit die mir nicht reinreden können. Und ich habe ja Geld verdient als Fahrradkurier. Das Geld lag auf der Straße sozusagen. Und weiß ich jetzt auch nicht, wie war das noch? Ich bin halt zu Konzerten gegangen, weil ich wie fassungslos war, was man alles sehen und hören kann, wenn man in der großen Stadt ist, und habe halt auf immer wieder den gleichen Konzerten immer dieselben Leute, nicht auf den gleichen Konzerten, auf verschiedenen Konzerten die gleichen Leute getroffen, die denn anschließend im Kaspers abgehangen sind.
Die Geschichte geht ja dann immer so los, oh, wie bist du da reingekommen in die Szene? Dann geht es immer um das sogenannte Henna Peschel Fanzine. Der Name ist vorhin schon mal gefallen. Das ist ja jemand, die Nerds kennen ihn natürlich, aber ich würde schon noch mal sagen, er ist eigentlich Filmemacher. Er hat zum Beispiel das allererste Tokotronic-Video, Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, dieses sehr tolle Casual-Video, schaut es euch an, wenn ihr es nicht kennt, gedreht und hatte so Kult-Kurzfilme gemacht mit dem Reverend und Rocco Schamoni. Stimmt es? Genau, Rollo Aller.
Mhm. Rollo Aller. Ja.
Und davon habe ich immer nur gelesen. Ich habe nie eine Videokassette in die Finger bekommen, aber das war natürlich scheinbar ein riesiger Kult-Hit innerhalb dieser Szene, die da gewachsen ist, Anfang der 90er Jahre. Und dann hast du dem zu Ehren mit jemand anderem ein Fanzine, also ein selbstgemachtes Heftchen gemacht. Mhm. Da wird's ja schon so ein bisschen spleenig. Hol uns da doch nochmal ab. So, hä? Also das war jetzt so deine erste Amtshandlung, kreativ zu werden innerhalb dieses neuen Konglomerats.
Mhm. Also zuerst nochmal, bevor ich es vergesse,
ja.
Natürlich kann man Rollo Aller jetzt bei YouTube sehen, ne? Teil 1, Teil 2. Über die anderen Teile wird besser nicht sprechen. Also wenn man Rollo Aller eingibt, dann findet man Rollo wie das Rollo. Doppel-L. Dann findet man das auch. Genau, es war Maria Tokio und ich. Wir waren Freundinnen. Maria, auch so eine Szenefigur gewesen. Wir kannten Henna. Henna hat mich zum ersten Mal auf jeden Fall mitgeschleppt zu Tokotronik in Übungsraum. Hör dir die Band an, das musst du dir anhören. Und davor, nee, das muss parallel gewesen sein. Hat Henna uns gefragt, ob wir ein Fanzine für ihn machen würden, weil er im Wettstreit mit Kai Damkowski lag. Der hatte das Klausner Magazin, ist auch im Fernsehen es gab in Hamburg früher diese Morgenpost Mo-Pop-Seite, wo dann tatsächlich ab und zu auch so Namen drin standen wie Kai Damkowski oder in der Taz hatte man eine Besprechung oder so, diese beiden, und Henna wollte einfach Punkte machen, indem er ein eigenes Fernsehen vorweisen kann. Henna hat uns, glaube ich, 20 Mark gegeben für Fotokopierkosten. Das war ihm der Spaß wert. Und dann haben Maria und ich Interviews gemacht mit Freunden von Henna haben über Henna gesprochen. Das war dann teilweise auch so ein bisschen despektierlich, aber das war ja egal. Mhm. Henna stand überall groß drüber. Oder zu welchen Konzerten Henna geht, welche Musik findet Henna toll. Und ja, da haben wir wie 5 Ausgaben von gemacht und haben uns sehr selbstbewusst in die Kneipe damit gestellt, hatten auch so uns Röcke gebastelt, wo so handtellergroße Henna-Peschel-Köpfe draufgeklebt waren und haben dann unser Fernsehen verkauft, das am ersten Abend so wegging. Und das war eh auch so die Fernsehenzeit. Da gab es ja auch noch für mich immer ein großes Vorbild war das Heft von Bernd und Franco Kruszewski oder von Jakobus. Der hatte Jakobus Dostewitz, den wir gerade schon erwähnten, der junge Mittwoch. Und du, man, das ist natürlich schon Spielhölle. Das war ja deine World.
Das stimmt. Ich habe so versucht, ne, so von ganz weit außen, damals von Darmstadt aus, noch auch irgendwas von dem Glamour dann was abzubekommen.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich das erste Mal Spielhölle in der Hand hatte.
Das freut mich wirklich. Ich kann dir sagen, darauf werde ich nicht mehr oft angesprochen.
Da habe ich ja schon bei Lado gearbeitet. Also diese Zeit, über diese Fernsehenzeit, ne? Und ich bin tatsächlich über das Fernsehen hat Carol von Rautenkranz, der Lado-Chef, der fand das halt super, das, was wir da machen. Und der hat mich letztendlich in der Zeit auch zu Lado geholt. Wir reden hier von einem Zeitraum vom Dreivierteljahr oder so. Da hatte ich dann Spielhölle in der Hand. Ich weiß nur, dass ich das Cover mir angeguckt habe und einfach nur so, hä, wieso Spielhölle? Also einfach so, what the fuck? Warum das sagt Spielhölle?
Die Frau, die das Henna-Peschel-Fanzine gemacht hat. Also. Ja, na klar, aber das klingt alles, dieses Fanzine von dir klingt ja auch eben so ein bisschen situationistisch und irgendwie, dass man ja so sich kreativ auslebt in so einer Szene. Aber wenn du sagst Spielhölle, das war ja dann schon, das Heft habe ich ja erst gemacht, so ja stimmt, 93, 94, da sind wir ungefähr.
Ja, da habe ich angefangen schon mit Promo für La Store, sonst hätte ich es ja nicht in der Hand gehabt, ne?
Ja, mir ging es so, als ich dann eben in Darmstadt studiert habe und eben auch Fanzines gemacht habe, dass ich hatte das Gefühl, wenn ich in diese Szene guckte, von Darmstadt oder nach Frankfurt habe ich es gar nicht geschafft, von so einem gewissen Mangel. Es war halt alles so ein bisschen provinziell, es war dann alles so hardcore, so in den etwas spezielleren Musikrichtungen oder eben Techno. Und ich hatte das Gefühl, ich komme nirgendwo so richtig rein mit meinem Spleening-Scheiß. Ging dir das in Hamburg anders? Hattest du, als du das gemacht hast, da dieses Fanzine und so, hattest du schon gemerkt, da ist irgendwie eine Szene, in der sich ganz viel entwickelt? Oder hast du das aus dieser Position selber gar nicht so reflektieren können?
Doch, da habe ich schon irgendwie gewusst, dass da was los ist. Also, definitiv. Also ich glaube eher diese bleiernde Phase, als ich noch mit den Nordhornern abhing im Kaspers. Das war so die erste Zeit, so dass man sagt so, ey, heute spielen, bla bla bla, wollt ihr nicht mit? So, nö, lass mal, wir kickern hier noch ein bisschen und so. Das war eher so, was, als ich habe das dann irgendwann einfach nicht ausgetauscht, ist ein bisschen hart, aber tatsächlich so einen Cut gemacht im Freundeskreis, dass ich, weil ich wusste, ey, ich komme hier nicht, hier sind so viele tolle Sachen, die hier gerade passieren und ich möchte dabei sein. Ne? Also das Erste, was mir so bewusst untergekommen ist an Musik aus Hamburg, dass da was anderes, was Neues gibt, war Ich-Maschine von Blumfeld. Vorher habe ich das gar nicht so an Musikmachenden aus Hamburg so festgemacht. Ne, sondern erstmal so, was ist das denn jetzt hier bitte? Ich-Maschine. Das war mein Hamburger Schule erstes Album.
Ja, das ging mir ähnlich. Da habe ich noch irgendwie auf dem Dorf gewohnt, in Maintal. Da hatte einer schon diese Ich-Maschine, kam ja gar nicht raus dann bei Lars Dohr, sondern bei What's So Funny About. Darüber sprechen wir bestimmt auch noch. Und für viele, weißt du, so die KonnoisseurInnen, da muss man ja immer bei der Hamburger Schule dann sagen, ah, es geht mit kolossale Jugend, Captain Kirk und so los. Und das ist ja auch vollkommen legit. Das waren ja tatsächlich Platten, die auch noch früher waren und die auch Wege geebnet haben. Aber für mich persönlich ging es tatsächlich auch erst mit der Ich-Maschine so richtig los und dann mit dem Repertoire von Lars Stohr, was in den 90ern war. Weißt du noch, was so deine erste Platte war, für die du Promo gemacht hast, um damit wir auch mal so ein Gefühl bekommen, in welcher Phase du bei diesem legendären Hamburger Schule-Label dann auch eingestiegen bist?
Ich erinnere mich konkret eben an Digital ist besser oder Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, die Maxi-Single, das weiß ich, das war's, diese Maxi-Single.
Ah, schön. Ja, also ich glaube, die erste Tokotronik, ich möchte nichts Falsches sagen, wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär wäre, würde ich aber auch niemanden anrufen. Das muss 1994 gewesen sein.
Ja, ja.
Ja, und wie war das? Du hattest eben diese große Klappe, die Leute haben gesehen, so, oh, das ist die mit dem Fanzine. Aber wusstest du denn überhaupt, was du da machen solltest? Woher weiß man denn, wie man Promo macht für Platten in dieser Zeit? Also, wusstest du da richtig
große Klappe.
Einfach ein Telefon und los geht's und eine Frankiermaschine.
Ja, ich habe vorher war ich ein halbes Jahr bei Strange Ways, ein Hamburger Label, und habe da sollte ich eigentlich Promo machen. Ich hatte behauptet, ich kann das, bin dann da aber aufgeflogen, dass ich es nicht kann, weil ich auch nicht so dann wurde mir es war noch die Zeit, hatte noch nicht jeder einen Computer, da wurde mir eine Liste hingelegt. Redaktion, Name der Redaktion und Telefonnummern und Faxnummer. Und dann, bitteschön. Und jetzt hörst du, hallo, und jetzt hören die mir zu, wenn ich über diese Musik rede. Also, da bin ich aufgeflogen, als ich das noch nie gemacht habe. Und davor habe ich noch eine absurde Situation gehabt. Ich war noch bei EWM, das ist ein Vertrieb gewesen in Hamburg, wo zu der Zeit, als ich da war, Das neue Brot, Arbeit, das Album erschien und das Album von der Band Mastino. Und die Idee war schon so, dass Carol mich da so reingepflanzt hat als Spion oder so. Und dann war mein Job da, aber wusste ich auch nicht, ey, what the fuck? Telefonliste wiederum von Plattenläden. Hier, ruf da mal an und frag, ob die Tipper sind. Puh, ich weiß nicht, was Tipp, weiß ich natürlich heute, dass es darum ging, dass man, hey, tippt ihr für die Charts, ne?
Genau, das die Charts, man kann sich ja heute vorstellen, dann wird das irgendwie abgerechnet, je nachdem, wie viel runtergeladen wurde, was verkauft wurde, daraus ermessen sich die Charts, wer ist auf der Nummer 1. Aber früher war das ja tatsächlich nicht so, sondern bei gewissen Plattenläden, die wurden gefragt, wie viele Platten, was war ihre bestverkaufte Platte und so.
Und, aber nicht alle Plattenläden.
Eben, und da konnte man dann auch so ein bisschen nicht manipulieren, aber da haben natürlich dann auch die Labels gesagt, so, oh, wenn die tippenden Plattenläden unsere Platten höher einstufen, dann sind die in den Charts und werden von da aus gesehen. Aufregend.
Ja. Ich habe ja noch nicht mal, ich war ja zu blöd zum Telefonieren. Ich habe das nicht gecheckt. Ich wusste eigentlich so, ich soll fragen, ob die Tipper sind. Und dann saß ich da in so einem Großraumbüro und so. Aber so ähnlich war mein Einstieg bei Lars Stohr auch. Ich habe, als ich bei Mailorder war, ich hatte gelogen, ich hätte Carol angelogen, als er mich fragt, ob ich schon mal am Computer gesessen habe. Und ich so, ja, hatte ich auch gelogen. Und dann wurde mir eine Quark-Express-Seite aufgemacht auf einem kleinen Apple-Computer, so ein ganz kleines, würfeliges Ding. Und ich sollte da die Texte schreiben, weil ich konnte ja so gut schreiben. Das hatten sie ja vorher, ne, bei das Fernsehen, schreibt doch mal die Texte jetzt für den Mailorder. Und ich habe dann immer, habe ich auf eine Taste gedrückt und dann gab es dieses Geräusch. Dann habe ich mich so kurz umgeguckt und es ist jemand gehört und dann wieder eine andere Taste. So saß ich da bestimmt 2 Stunden lang rum, bis sich dann jemand erbarmt hat, mir das zu erklären, wie man so in so einem Text im Computer arbeitet halt.
Aha, das wüsste ich jetzt aber auch nicht, weil Quarks Express und deshalb hat es das Geräusch gemacht?
Das war der Fehlersound, der eingestellt war. Also ich hatte vermutlich dann, gibt's da so Textfelder und ich war wahrscheinlich außerhalb der Textfelder und habe versucht, was zu schreiben. Und dann so furchtbar. Das war, sie haben es mir abgenommen, meine Lügen.
Ja, eine aufregende Zeit. Ja, vieles lief ja auch wahrscheinlich im Mailorder auch noch analog. Die Leute haben doch bestimmt Briefe geschrieben und dann irgendwas geschickt bekommen, also auch verpacken. Also ganz viel händisches Zeug war wahrscheinlich auch noch damals Trumpf.
Ja. Verpacken, das war ja nicht nur Lars Dorp Programm, wir hatten ja auch Bubak und Sub-Up Records, Disco B und dann gab's noch allerlei so Best, also was das alles man so haben musste, auch von Freunden oder aus dem Eva oder Indigo Vertrieb, das weiß ich nicht mehr genau. Dann habe ich erstmal die neuesten Scheiben angehört, was alles so, und dann habe ich mir eine mit nach Hause genommen davon und wieder ins Regal zurückgestellt. So.
Ja, das ist selbstverständlich. Du warst dann plötzlich an der Quelle.
Als Chefin habe ich mich gefühlt. Als Chefin vom Spezialversand, da kann ich mir auch die Sachen mal nach Hause nehmen.
Also dafür wird dich keiner mehr belangen. Du hast sie scheinbar ja sogar auch zurückgestellt. Aber wie groß muss man sich denn Lars Dohr damals vorstellen? Also das... Also als ich zum ersten Mal mit einem Label zu tun hatte, mit der Spielhölle, da habe ich noch, bitte lach nicht, da habe ich mir das vorgestellt, wo meine Mutter hat bei der Binding-Brauerei gearbeitet. Ich hatte mir das vorgestellt, dass es ein riesiges Gebäude ist, wo so Leute rein und raus gehen und so und mit Aufzügen hochfahren. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass selbst zu dieser Zeit, als die Plattenindustrie vielleicht noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte, dass aber auch da die Labels nicht gerade mit mehr als 10 Leuten besetzt waren. Wie war denn das bei Lars Dohr? Nimm uns doch mal mit in diese frühe Zeit.
Als ich bei Mailorder angefangen habe, die Situation, von der ich gerade sprach, das war im Keller unter dem Soundgarden-Studio. Da gab es halt einen Schreibtisch für Pascal, der aber zu der Zeit, glaube ich, kaum noch da war. Die hatten sich ja dann auch bald getrennt. Carol, Charlotte war die auch schon da? Ich glaube schon. Und ein Praktikant. Die Zeit, wo ich denn da war, war vielleicht nur so 3-4 Monate. Weiß nicht mehr genau. Dann sind wir umgezogen in die Max-Brauer-Allee, Ecke Holstenstraße. Und das war big. Also fand ich jedenfalls. Wobei das auch nur so ein... Das war am ersten Stock über einem türkischen Gemüsehändler. Dann war da eine Moschee nebendran. Es war schon so abgeranzt und manche Räume waren nicht benutzbar. Ich weiß nicht warum, weil Müll drin lag oder weil Einsturz gefährdet.
Oh Gott.
Ja, hatte man so einen langen Gang am Fenster. Ich weiß nicht, was das für Räume vormals waren, warum das so ein langer Schlauch war. Carol und Stella saßen da. Ich mit 2 Praktis, Taucher und Charlotte. Oder Charlotte nicht mal, also 6-7 Leute. Sowas.
Ja, oh mein Gott, wir haben ja schon wieder lauter Promi-Namen gehört. Taucher und Pascal Fuhlbrücke von Ostsohn Suppenwürfel machen Krebs. Pascal hat ja auch Lars Dohr mitgegründet. Du musst mich korrigieren, wenn es falsch wäre. Und Charlotte Goltermann ist ja jetzt die Frau von Sven Regener.
Sie ist Managerin, ne? Von Element of Crime. Aber sie ist auch die Frau von Sven Regener.
Ja, selbstverständlich. Ich wollte ihren Fame gar nicht in Abrede stellen. Das ist auch eine ganz wichtige Figur in dieser Zeit und auch darüber hinaus. Wir sind ja auch hier so unter uns, Miriam. Hast du da das Geld irgendwie immer am Wochenende bekommen, am Freitag? Oder hast du da einen Vertrag gehabt? Wie viel hast du verdient? So. Wie war das? War das lukrativ?
Also es war echt erbärmlich. Es war wirklich erbärmlich. Echt. Also wir haben, es war alles auf Rechnungsbasis, so ein ganz klassischer Fall von Scheinselbstständigkeit und ging ja auch nur, weil wir alle eingeschriebene Studentinnen waren. Ne? Ich glaube so 1000 Mark. Das war so Spitze. Vielleicht kam da noch was mehr dazu. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das nicht als ärmlichen Lebensstil oder so empfunden, weil ich hatte das Bedürfnis nicht. Ist absurd, aber ich brauchte kein Geld, weil alles war ja umsonst. Also die Miete war nicht nur billig, darüber hinaus gab es halt auch, du hast alle Möglichkeiten gehabt, umsonst zu reisen, weil die Industrie das bezahlt hat, auf Sony-Kosten regelmäßig nach Frankfurt fliegen, dann mit Bands auf Tour gehen. Hotels hat irgendjemand bezahlt. Also man hat, ich bin mit diesem Geld immer irgendwie ausgekommen.
Ja, das war ja auch so ein Lifestyle. Ich kann es wirklich nur nachvollziehen. Man wollte irgendwie dabei sein. Und wenn man innerhalb dieser Maschine dann war, dann fehlt es einem ja auch an nichts. Weil es ging ja nur um Saufen, Diskutieren und Musik. Und das hast du ja dann bekommen. Also da sagt, also, und dann nebenbei noch ein bisschen Handgeld, damit man noch was zu essen gekauft hat. Also schreien einen ja immer Leute aus so TikTok-Kellern an, wie man Millionär wird innerhalb von 10 Tagen, so junge Leute. Aber ich finde, der Lifestyle in seinen 20ern sollte doch sein, das zu machen, was geil ist und gucken, was daraus erwächst und nicht schon da seine Schäfchen ins Trockene bringen.
Genau. Also es war einfach, ich habe ja nichts entbehrt, ne? Also
im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil, genau. Und ich weiß noch, ich habe sowas wie eingefordert wie Einheitslohn. Weiß nicht, da sind Carol, Stella, Plasonia und ich in Carols Polo nach Berlin gefahren. Und ich hatte das von der Taz gehört, dass es Einheitslohn gibt. Und sie müssen das aufmachen. Und dann Carol so Quietschenreifen rechts rangefahren und erstmal natürlich, also er hat da ganz andere Sachen in die Waagschale geworfen, ne? Also sein Risiko sein, und wir haben einfach Spaß gehabt, ne? Also war das auch Arbeit. Es war ja nicht nur Spaß, aber wir sind halt nicht ins Risiko gegangen, so wie er. Ja,
aber ihr habt dann auch keinen Einheitslohn bekommen.
Nein.
Und sag uns doch mal, wie war denn so ein typischer Arbeitstag, als du schon so ein bisschen drin warst und den Computer und all das bedienen konntest? Es ging ja bestimmt nicht um 8 Uhr los und es hat aber auch bestimmt nicht um 6 Uhr aufgehört. Wie war so ein Arbeitstag bei Lado, wie wir Fans es abkürzen?
Ich finde es interessant, dass du nach Arbeit fragst, weil genau das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass es sich dabei um Arbeit gehandelt hat. Ne? Also ich meine, aufgestanden, so um 10 so rübergelatscht von der Hainheuer, also St. Pauli, einmal über den Wohlers Allee, Bäckereistopp, Kopenhagener mit Frucht. Das sind diese Puddingtörtchen, so Puddingtörtchen, die gab's in der, die habe ich, das war mein Frühstück. Und dann ins Büro, da hatten wir auch eine schöne Bürokatze. Samson hieß die, und das sind eigentlich war so Kernarbeitszeit, war schon sowas wie, ey, nicht später als 10, ne? So, sollte schon losgehen. Aber man hat ja auch selber was vorgehabt in der Zeit. Also hat man da schon gesehen, dass, also es war jetzt kein Stechuhrprinzip, weil du hattest ja deine eigene Agenda sozusagen für den Tag. Und dann gab es auch einen Kühlschrank, der immer mit Bier voll war. Man hat sehr viel Bier getrunken bei der Arbeit am Nachmittag und viele Zigaretten geraucht.
Genau, heutzutage ja auch nicht mehr vorstellbar, aber da in diesen Büros wurde damals natürlich noch geraucht und man hat es auch besser gemacht, damit es einen nicht so genervt hat, wenn es die anderen gemacht haben.
Ja, übertünchen den Geruch der anderen. Ja, und dann meine Haupttätigkeit war eigentlich telefonieren. Und das ist dann halt so, du nimmst halt einen Hörer ab, steckst eine Zigarette in den Mund, wählst, zündest die Zigarette an und dann geht's los. Dann habe ich telefoniert und ich weiß noch, es gab so Leute, die davon echt genervt waren im Büro, dass man, wenn man Promo macht übers Telefon, dann weiß man irgendwann, wiederholt sich das, was du da, du nimmst aus dem letzten Gespräch, ich unterhalte mich jetzt gerade hier mit Dinos über die neue bla 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 und dann rufst du die nächste Person an. Und du hattest das, was Dinos dir gesagt hat, noch im Kopf und hast dann da weiter, ne, geplaudert und so. Ne?
Ja, und es ging darum, die Bands in die Musikpresse zu bekommen oder auch ins Radio. Hast du auch dann wahrscheinlich nur mitgemacht.
Ja, Radio ist eher schwierig gewesen. Da war man nicht so davor, weil Radio, die haben ja nie unsere Sachen gespielt. Also es gab natürlich auch in jedem Ort so einen guten Sender, offene Kanal oder in Berlin Radio Fritz. Und also die, da sind haben die Sachen natürlich stattgefunden oder FM4 oder Zündfunk, aber Radio, das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich habe Pressepromo gemacht hauptsächlich und mit der ersten Tokotronik-Veröffentlichung, dieser Maxi, halt auch DJ-Promo. Und das war halt das, ich habe halt die Dorfdiscos, die kannte ich ja, ne? Die habe ich dann mit unseren Sachen versorgt. Und das Platten verschenken, wie ich das mal nenne, auch das macht natürlich totalen Reiz. Du steigst natürlich extrem auf im gesellschaftlichen Ansehen, wenn du dabei bist, Leuten Platten zu verschenken, ne? Nichts anderes hat man gemacht, ne? So.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das sehr gut ankam. Und wie war denn das? Um 6 Uhr wahrscheinlich dann auch noch nicht fertig. Habt ihr auch mitunter dann so All-Nighter gehabt? Oder war eigentlich klar, wenn die Geschäftszeiten von den Redaktionen rum sind, dann könnt ihr auch nach Hause gehen? Oder hocktet ihr da auch mitunter bis nach Mitternacht?
Nee, das eher nicht. Also... Ach, ja. Es sei denn, man musste irgendwas noch fertig machen für den nächsten Tag, was dann morgen vormittags irgendwie getan werden musste. Schreiben oder was einpacken oder. Aber eigentlich war irgendwann Feierabend, glaube ich, wahrscheinlich spätestens um 8, 9 und dann ist man wieder nach Hause oder wahrscheinlich dann zum Konzert und dann wieder in die Kneipe. Man hat immer in die Kneipe auf jeden Fall die Sachen vom Tag mitgenommen. Und da ging das ja weiter, ne? Das ist halt so dieses Diskurs, was die Leute, was die denken, was das war. Man hat in der Kneipe gestanden und hat sich über seinen Tag letztendlich auch nur unterhalten und gestritten.
Ja, vollkommen zu Recht. Also ich war ja eben in der Redaktion. Wir hatten immer dann, wenn das Heft abgegeben wurde, das war ein Monatsmagazin, da hatten wir schon so 2 Nächte, wo wir eigentlich kampiert haben in der Redaktion und uns da immer am Volllaufen lassen, Drogen genommen, wenn ich das hier so sagen darf, und immer dem Layouter noch irgendwie angeschrien, was jetzt noch geändert werden muss, währenddessen der ganz nüchtern da an seinem Rechner saß und uns verflucht hat für unsere guten Ideen, die wir um 4 Uhr morgens noch hatten. Also ja, aber sowas gab es in Labels dann nicht. Muss ja auch nicht.
Ich glaube, ich meine, du hast ja einen ganz anderen Vorlauf. Ich meine, wenn ihr Intro macht oder Magazine macht, dann in beiden Fällen gibt's da so Deadlines, aber für eine ordentliche Album-VÖ hatte man doch damals ein halbes Jahr Zeit, um sie zu planen. Und dann jetzt kommt die Tour. Noch ein Jahr vorher wurde die Tour gebucht. Dann kommt die erste Single, dann macht man das Musikvideo. Also man hatte echt einen anderen Vorlauf, so, ne? Und Magazin ist, glaube ich, einfach, oder Zeitung ist einfach nochmal echt krasser.
Ja, obwohl, wenn ich jetzt denke, wie die ganzen armen Acts heute alle 2 Wochen am liebsten ein Stück droppen müssen bei Spotify, damit der Algorithmus. Ja. Wöchentlich ist es mittlerweile schon.
Gibt's, oh Gott. Auch für
Und wie war denn das mit der Identifikation? Also es ist ja, du hast ja gesagt, du wurdest ja auch so ein bisschen gefeiert dafür, dass du so tolle Platten rausgeben konntest.
Ja.
Und gab es dann auch so Platten, wo es dir schwerer gefallen ist, die man nicht so gut fand? Oder hat man sich da irgendwie immer so ein bisschen reingesteigert? Also
also gibt's natürlich, also erstmal hatte ich ja echt einfach Glück, dass ich da war und mit meinem Berufsleben mit Tokotronik starten konnte, sozusagen, und über Sterne und die Regierung. Klar gab es da auch Sachen dabei, die ich nicht so gut fand. Hört man sich selber dann so sagen wie, du, das ist eine tolle Liveband. Ne?
Wenn die totaler Red Flag, wenn das die Promo sagt. Das ist wie wenn, bitte laut hören. Okay.
Ist ein Grower.
Ja.
So. Also, dann hat man auch keine Argumente dafür. Aber ich war letztendlich auch in dieser Position, die meisten Platten waren super, fand ich.
Stimmt.
Und ich musste gar nicht so viel telefonieren. Die Leute kamen ja auf uns zu und wollten hier ein Interview machen, da das machen und da irgendwas drehen. naja, also das lief halt. Ich musste gar nicht so wirklich arbeiten, fand ich.
Dankenswerterweise. Also und ich würde es auch bestätigen. Ne? Also ich kann natürlich nicht raus aus meiner Rolle, als dass ich eben das alles auch toll fand, was damals rauskam. Aber dadurch, dass ich an der anderen Seite war vom Telefon und dann, man wurde ja viel mit so Promo behelligt und vieles war ja eben irgendein Scheiß, der dann eine große Plattenfirma versucht, dann auch nochmal ein Stück vom Kuchen von deutschsprachiger Musik abzubekommen in den 90ern und dann labert die irgendjemand von einer Band Trieb mit so einem Punkt hinten, die dann auch mal auf Viva waren. Da kriegst du ja dieses Zeug da erzählt und denkst so, Gott, was ist das alles so würdelos. Nur bei Lars Dohr hatte man ja nie das Gefühl, man kriegt was aufgedrängt, sondern man wollte es ja tatsächlich haben. Also kann nur für mich sprechen, aber ich bin trotzdem bestimmt nicht der Einzige, dem es so ging.
Ja, konnte mir es einfach leisten, weniger Leuten auf die Nerven zu gehen. Also glaube ich wirklich. Also ich habe konnte es mir leisten, aber es sind auch so Sachen, die so selbstverständlich waren. Ich brauche doch auch nicht, also wenn es um Toko-Album oder Sterni-Remixe geht oder um die neue Ego-Express, da brauche ich ja niemanden anrufen. Ist doch völlig klar, dass die was machen. Also, aber das Problematische ist dann wiederum die Rückschluss darauf, um das professionell machen zu müssen, musst du das ja wissen vorher, wer was macht, ne, wer was schreibt. Doppelseite Visions. Hm? Mm. Und Anzeige, bla bla bla. Diese Sachen musste man aufschreiben und es gab so für die Plattenhändler so ein, es hieß Sales Folder. Das heißt ein Blatt oder ein Stück Pappe, wo drauf stand, zu diesem Album erscheint in diesem Magazin ein Artikel und das Video läuft bei MTV Hot Rotation. Und so weiter. Und das musste man ja irgendwie zusammenklauben.
So, jetzt haben wir jetzt schon das Loblied auf Lars Dohr und das ganze Programm der frühen mittleren 90er gesungen. Bevor wir jetzt endlich mal über die einzelnen Bands ablästern, habe ich mir hier in dem Skript noch ein paar kleine Exkurse aufgeschrieben, damit wir etwas auch in die Breite gehen können. Denn du weißt es ja selber, Musik, Kultur ist eben auch in dieser Zeit, geht auch weit darüber hinaus, es ist Popkultur. Und ein Exkurs ist natürlich Style. Was trugst du damals so für Klamotten? Welche Rolle spielte so dieser Aspekt? Das war ja was zum Beispiel Tokotronik sind ja vielen Leuten auch damals über die Klamotten so aufgefallen. Also natürlich wäre die Musik auch ohne das total unique gewesen. Aber das gehörte irgendwie auch dazu. Und gerade eben in dieser Hamburger Schule hatte man das Gefühl so, oh, da werden die Styles nicht nur in der Stereoanlage mitgedacht, sondern auch von den Textilien. Wie sahst du denn damals aus?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass wir hatten ja gerade so Grunge hinter uns gebracht, ne? Also Kurt Cobains Tod ist auch noch echt auch so ein wichtiges Eckdatum, finde ich. Und diese Grunge-Zeit, das hat man so humormäßig. Also ich erinnere das jetzt bei mir, aber auch bei anderen Figuren, dass man das so humormäßig adaptiert hat. Weißt du? Keine Ahnung, Pudelmütze, Holzfällerhemd, aber so als Zitat. Und aber wichtig auf jeden Fall, so einheitlich, das haben ja auch die Talks immer wieder hochgehalten, Plastiktüten, never Handtasche, immer Plastiktüte.
Hattest du auch eine Plastiktüte und keine Handtasche?
Ich hatte auch Handtaschen, aber so umsonst Handtaschen, die man dann so von Motor Music oder Sony geschenkt bekommen hat, so mit Werbung drauf. Ne? Und ich hatte den Spitznamen wegen meinem Style, bevor ich DJ Melanie wurde, ist ein Pseudonym war später, war ich DJ Warschau. Ohne DJ zu sein, einfach so, sie ist so lustig angezogen, DJ Warschau-Style.
Aha, war das schon so ein bisschen diskreditierend hinsichtlich den polnischen Nachbarn oder was?
Ich finde es unverschämt. Ich finde es auch unverschämt, auch mir gegenüber, weil ich habe mir ja Mühe gegeben. Es war ja, ich habe mir was dabei gedacht, Secondhand-Klamotten irgendwie so zu kombinieren, dass man halt, ja, sowas wie Zitate, ich würde sagen, wir haben auch mit Grunge-Zitaten tatsächlich gearbeitet.
Mhm. Mhm. Also Grunge. Was ja auch stylmäßig, erinnere ich mich, eine wichtige Sache war für Hamburg in dieser Zeit, waren ja die 60s, also die 60er Jahre. Es gab ja sogar auch eine La Miga More Platte, also so alte Songs von dem Label der DDR. So Easy Listening, also aus dieser Zeit wurde auch viel gezogen, mhm, oder?
Ja, also wie gesagt, dieses Grunge-Zitate, vielleicht war ich das auch nur selber. Was? Also immer so eine Spur daneben oder keine Ahnung. Dann gab es dann auch so diesen Mädchen, die Plateauschuhe anhatten. Gab es in unserer Szene natürlich nicht, aber Charlotte und ich haben diese Schuhe denn getragen. Ne? Also hat er irgendwie auch Spaß daran. Und diese 60s-Szene gab es einmal, die eher so langweilige Mod-Szene in Hamburg, wie es sie in jedem Ort gibt. Aber da schwappte dann auch so was rüber. Wir sind dann auch so zu den Soul-Nightern gegangen. Da gab es ja auch Bands aus dem Umfeld, die sich neu aufgestellt, anders entwickelt haben. Wie jetzt zum Beispiel Klaus Concilius Ramke, früher, wie hieß es, Hot Chocolate Factory. Die Robespierres oder Three Normal Beatles oder eben Nixe, die von der Punkette zu so Grand Dame in Hamburg wurde.
Mit den Mobilets dann natürlich.
Mobilets und mit dem wahnsinnigen Bienenkorb und immer in perfekter Pose und perfekten Augenbrauen und Lidstrich. Und diese La Miga More Sache, das war ja auch eine Zeit, dann ein bisschen später, da gab es ja eben doch diesen Easy Listening Hype. Das war nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es war vielleicht der Punkt, warum diese Compilation über diese DDR-Beat-Musik so erfolgreich wurde. Mhm. Rocco Klein hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Es gab dieses Amiga, das DDR-Label, da lagen die Rechte brach, das wurde von BMG damals gekauft oder vielleicht übernommen. Für so symbolischen übernommen, keine Ahnung. BMG-Glasperlentausch. Die hatten die Rechte jedenfalls und Rocco Klein und ich, wir haben ein paar Mal gesprochen gehabt, weil wir so verschiedene Sachen da entdeckt hatten. Aber eher gar nicht so Beatmusik, sondern Team 4 oder Foodies, alles Mögliche, alles, was man so worüber, was man so neu gehört hat von den 60ern bis zu den 80ern aus dem Osten. Da kam die Idee mit einer Compilation her und eigentlich sollte das eine Reihe werden. Wir sagten, wir fangen mal an mit Beat-Instrumentalmusik. Und das war aber, hat total Spaß gemacht, war aber so aufwendig. Man hatte dann letztendlich im Weiler Stur andere Sachen zu tun, außer
Lizenzen.
Bereits erschienen, außer Lizenzen und jetzt hier wieder, ja, man hat ja neue Bands, um die man sich kümmern musste und nicht alte Compilation zusammenstellen.
Ah, ja, also du hast dann La Miga More, diese legendäre Compilation auch vorangetrieben. Zusammen mit Rocco Klein, dann später kennt man ihn als Viva 2 Moderator, leider verstorben, schon vor längerer Zeit. Ja, und du konntest dich auch offensichtlich dann kreativ da einbringen. Gibt's noch irgendwie eine Band, die du vielleicht da in den Betrieb reingebracht hast oder die du entscheidend quasi angestoßen hast, dass die übernommen wurden? Gibt's da noch eine Legende außerhalb von Tokotronic?
Ich denke manchmal, dass Schorsch Kamerun von den Zitronen nicht bei La Store gelandet wäre, wenn ich nicht da gewesen wäre. Muss aber nicht sein. Auf jeden Fall hat es gleich so gefunzt zwischen Schorsch und mir, dass es total super Zusammenarbeit wurde. Wo man vorher angenommen hatte, die goldenen Zitronen, das sind ja die richtig coolen, die finden uns eh scheiße wegen Major Deal und Popper Label. Zu der gab es gar keine Berührungspunkte. Und dann kam Schorsch. Ich habe ihn, glaube ich, nicht irgendwie dahin getrieben oder ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war dann die Connections so super, dass wir Ja.
Seine Soloplatte, die erste hieß Warum ändern schlief, und da ist dieser absolute Hit drauf, ne, denn die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens.
Genau. Hammer.
So, und apropos Goldene Zitronen, dann mache ich nochmal den nächsten Exkurs auf, nachdem wir den Style hatten, Politik. Myriam, ne? Man denkt ja, ne, wir haben da nur gefeiert, die Platten rausgehauen. Ja, aber es war ja auch eine wahnsinnig politische Zeit. Also, ne, es war ja auch war nach der Wiedervereinigung, es gab Rostock-Lichtenhagen, es gab diese Pogrome. Mhm. Und das hat natürlich auch in diesen Diskurs-Pop der sich ja auch mehr auf die Fahnen geschrieben hatte, als einfach nur zu unterhalten, sondern auch irgendwie in Diskussionen einzugreifen. Das spielt ja auch da eine Rolle. Wie hast du das so erlebt? Also wie verkopft, wie akademisch war das, wie politisch war das? Oder waren das auch nur so Tresengespräche, wo man das Tagesgeschehen mal durchgehechelt hat?
Ich würde mal so kleiner anfangen jetzt so, dass das Politische an unserer Labelarbeit ist vielleicht gewesen, diese ständigen Auseinandersetzungen und das Abgrenzen, warum man nicht unter dem Label Deutschland wahrgenommen werden will, obwohl man deutschsprachige Musik macht, oder dass man eben beim Major angedockt ist, die einem das Ganze überhaupt erst ermöglicht haben. Wir hatten ja einen Label-Deal mit Polydor, Polygram, dass das ja wäre auch die 1000 Euro im Monat und die ganzen Platten wären ja nicht möglich gewesen, wenn wir nicht diese Möglichkeit gehabt hätten. Deswegen war es ein ständiges Ausloten mit einzelnen Künstlerinnen, also nicht nur mit wir machen das jetzt so rigoros, wir machen das und das so und so und das machen wir nicht, sondern es war ein tägliches wieder von vorne durchkauen, MTV deutsches Fenster. Wollte man nicht dabei sein? Einige nicht. Weil Deutsch zum
das
Beispiel.
Das war so eine Aversion gegen den Begriff Nation gab es damals. Es gab ja von dieses recht bekannte Shirt-Motiv, wurde es ja dann von Kolossale Jugend, Deutschland halt's Maul. Und das spielte sich dann eben auch bei euch in den Diskussionen ab, dass man erstmal nicht irgendwie Teil von einer neuen deutschen Kulturidentität sein wollte.
Genau. Aber natürlich gab es auch so die Fußballweltmeisterschaften, wo dann auf einmal die ganze Reeperbahn voll war mit Deutschland fahren. Es war so eigentlich, ja, es hat so eine Hauptantriebsfeder. Ich habe jetzt nicht wirklich Antifa-Arbeit gemacht. würde ich auch nicht sagen, dass Lashtor Antifa-Arbeit gemacht hätte. Aber von einzelnen Bands sicherlich schon. Aber trotzdem hat das sich ja nicht in der Musik wieder gespiegelt. Ne? Also es gibt jetzt eben, glaube ich, so wenig stumpfe Bekenntnisse wie Deutschland halt's Maul, wie dieses T-Shirt halt dieser Slogan von der Kolossale Jugend war. Aber in den Texten war das ja eben nicht so. Mm. Ich habe es nicht so als politisch wahrgenommen zu der Zeit. Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, voll klar. Und auch dieser Druck, der da war, dass man einerseits, man wollte von der Welt gehört werden mit seiner Arbeit, mit seiner Musik, und aber gleichzeitig aber auch nicht damit machen, ne? Und um Gottes Willen, diese Major-Diskussion.
Ja, denke, Verweigerung war ein ganz wichtiges Ding. Und das ist ja dann auch so Distinktion, dass man kennt es ja auch heute so, dann wenn dann immer noch mal, das geht alles nicht. Aber ihr hattet natürlich auf der anderen Seite, wollte man, wie du ja schon gesagt hast, man wollte gehört werden. Und man wollte aber natürlich auch mit seiner Unterscheidbarkeit, mit seiner Distinktion irgendwie immer noch anders sein als alle anderen. Also das war bestimmt ein Spannungsfeld, in dem wahrscheinlich wirklich viel diskutiert wurde und dann über einzelne Merch-Artikel, was man jetzt macht und nicht.
Ja, und gerade dieses, wo er nämlich erinnert, es gab ja sehr viele Compilation-Anfragen. Als die Majors dann auch angefangen hatten, da wurde Selig, wurde groß, ne, gab es Samba und Creme 21 und diese Sachen. Jedenfalls haben die Majors das ja auch selbst gemacht. Die brauchten uns dann ja letztendlich nicht mehr. Aber für so Compilations dann schon. Ne? Und CD-Compilations. Niemand braucht sie heute mehr. Aber man konnte damit auch es war einfach auch Geld, ne? Also ich weiß nicht, wie viel Geld das jetzt war im Nachhinein, aber auf jeden Fall konnte man damit Geld verdienen, indem man seinen Song da freigegeben hat. Und dann war es bei jeder Compilation, bei jeder einzelnen Band, musste jede Compilation einzeln besprochen werden. Mhm. Wer ist da noch mit drauf? Was steht auf dem Cover drauf? Ist da einfach eine schwarze und goldene Fahne auf dem Cover drauf? Oder ein lustiger Gartenzwerg? Ne? Also das war halt jeden Tag Diskussion.
Am deutlichsten wurde es ja, glaube ich, nach außen auch mit dieser Deutschquote im Radio. Die wurde ja dann sehr exemplarisch befeuert von Heinz-Rudolf Kunze. Und der hatte dann auch gedacht, so, ja toll, mit dieser neuen Generation, Blumfeld und die Sterne, da hat er jetzt nochmal Rückenwind. Und das ist ihm ja sehr um die Ohren geflogen. Da konnte man sich gut positionieren, hatte ich so das Gefühl. Die Sterne haben ja das, glaube ich, auch quittiert mit dem Song "Ich scheiße auf deutsche Texte".
Richtig.
Glaube ich, direkt darauf.
Das ist ein herrlicher Song, genau. Also diese Radioquote und natürlich auch die ganze Industrie, die einem dann im Nacken saß, weil es war tatsächlich so, dass nach der Wiedervereinigung haben sie gedacht, hey, wir haben jetzt hier nochmal so viele Deutsche, die unsere Musik kaufen können. Wie kommt also das war einfach für die immer, hey, wir haben jetzt, und die haben die CD neu erfunden. Das war einfach ein Riesenmarkt und ein wahnsinniger Druck, der dabei war. Und Heinz-Rudolf Kunze und auf jeden Fall der Deutsche Rockmusikerverband. Der hat sich da auch schwer eingeschaltet dafür.
Das für die, für eine Vereinigung.
Für die deutschsprachige Quote im Radio. Und die dachten wahrscheinlich, sie machen was Gutes, ne? Aber es ist einfach, nee.
Ja, und wie ist das für dich, wenn du eben da in so dem Laden dann drin bist und möchtest, dass das alles läuft, dann ist man ja auch ein Stück weit pragmatisch, so würde ich dich einschätzen. War es dir dann manchmal ein bisschen zu viel, wenn da die Leute immer nochmal über alles reden mussten und allen immer alles nicht recht war? Oder war das total legit?
Also wir hatten ja Good Cop, Bad Cop Situation. Carol, einfach auch als Geschäftsführerperspektive, ist da, der war der pragmatische Part davon. Und ich war halt der Antipart, ne? Der Neinsager, die Neintagerin. Wir waren ein gutes Team dabei, fand ich. Also unabgesprochen lief das gut.
Dann wurde denn da so in der Musikszene dann auch sehr um dich gebuhlt? Warst du dann auch so ein bisschen so ein Promi, dass dann irgendwelche Gitarristen da mal dann abends rankamen und dann, oh, hier meine Band und oh, es ist so toll, was ihr da macht bei Lado. Oder auch natürlich das Gegenteil, so ihr seid so arrogant, ihr macht die falschen Platten, also... Warst du dann auch so nach außen quasi Ansprechpartnerin dafür?
Also das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich bin ja, steckt ja da drin sozusagen. Ich habe immer versucht, alles rauszuholen, ne? Für alle und war auch jederzeit ansprechbar, ne? Also dann auch, keine Ahnung, wenn ich denn mal so abseitige Liebesbekanntschaften hatte, die mussten dann auch immer so, hey, du machst Musik, gib mir das und ich besorg dir einen Produzenten und so, natürlich. Aber da musste ich wirklich mich mal anders fragen, das weiß ich nicht so genau.
Ja, ja, klar, man weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Ja. Und mit mir wollten Leute auch immer mal wieder über ihre Bands sprechen.
Ja, das kenne ich natürlich. Ja, das kenne ich natürlich. Es gibt natürlich auch so andersrum Leute, die einen total nerven mit hey Miriam, soll ich jetzt Deutsch oder Englisch singen? Was meinst du? Es ist mir egal. Also das gab es natürlich auch.
Und nochmal ein anderes Fass aufzumachen, anzureißen, so ein bisschen die feministische Perspektive, die gibt's ja auch in der Doku von Natascha Geier über die Hamburger Schule. Diese Vorstellung so im Nachhinein, dass es doch so ein ziemlicher Jungsclub war. Wie hast du denn das so erlebt?
Ganz klar, dass die Männer auf der Bühne sind, da gehören sie hin. Da gehören die Männer hin auf die Bühne. Also das habe ich aber auch nie natürlich nicht in Frage gestellt, weil man kannte es ja auch nicht anders. Auf jeden Fall ist denn Frauen in die Szene neu dazugekommen sind, wie jetzt zum Beispiel Elena Lange, die dann bei der Band Stella ja war. Die hat schon einiges da losgetreten. Oder auch wenn die Braut hat uns Auge aufgetreten sind. Also Ich weiß, dass Karel und vor allem Pascal sich immer um Lassie Singers bemüht hatten, die zu der Zeit nicht zu Lado wollten, später dann umgekehrt nicht mehr, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das Bemühen war schon da, ne? Tja, vielleicht hat man sich nicht hart genug bemüht, ich weiß es nicht.
Aber es waren ja nach außen hin, waren es ja schon sehr emanzipierte Männer, auch wenn es eben größtenteils eben Männer in diesen Bands waren. Aber so hinter der Bühne oder so hinter den Kulissen, war das denn dann auch so gleichberechtigt und paritätisch oder waren das halt auch so ein bisschen, waren es auch so Macker? Also ist es schwierig, das hier zu pauschal zu sagen.
Christo, es ist schwierig, pauschal zu sagen. Jedenfalls kann man da, man ahnt es schon, dass so die Alpha-Typen in der Band, es gibt sie, ne? Und die, da geht's ja auch, es ist ja auch ein Hauen und ein Stechen, was aber gar nicht unbedingt jetzt die Geschlechterfrage gekoppelt ist, sondern wer ist hier der Sänger, wer ist hier der Chef? Mhm. Und der, der am lautesten seine Argumente vorbringen kann, der hat natürlich recht. Und das waren dann auch jenseits von den Bühnen dann tatsächlich dann auch eher Männer.
Ja, es ist so spannend. Ich würde dich am liebsten noch kleinteiliger hier befeuern, aber wir müssen mal ein bisschen weiterkommen, dass wir zumindest einen Teil dieses Podcasts durchbringen. Anderer Exkurs, die Presse. Jetzt nicht, weil ich natürlich in der Musikpresse zu Hause bin, aber es gibt so eine Anekdote, an die ich mich erinnere aus dieser Zeit und jetzt kann ich sie endlich mal abfragen. Die Specs, die hatten den Chefredakteur Hans Nieswand, meine ich, zu der Zeit und da ging es sehr viel schon um Haus und so Elektro war ja dann auch mit Köln, mit Kompakt so ein eigener Sound gewesen und dann hat Lado rausgebracht, Ego Express, auch eine elektronische Band mit aber doch einem sehr eigenen Angang oder zumindest einem anderen Sound als dieser Kölner Minimal-Kram. Und dann wurden die da in meiner Erinnerung schlecht besprochen. Und dann war Schorsch Kamerun so sauer, dass er gedroht hat, dahin zu fahren und dem Autoren aufs Maul zu hauen.
Nein, das hätte ich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Autor war. Also erstmal war Hans Nieswand da nicht mehr Chefredakteur, das war okay. Zu Christoph Burg-Zeiten schon. Ah. Und Ego Express hatten in Köln tatsächlich echt einen schlechten Stand, weil das passte nicht in deren Bild von wie Hausmusik und man könnte es mit dem Wort Elektropunk umschreiben, wenn es nicht so schlimm wäre. Also es war halt auch nicht so puristisch und das war also eher so wie so Quatschmusik, ne? Ego Express auch. Mhm. Das wurde dann so echt so niedergeschrieben und Schorsch, das weiß ich nicht, ob erinnere ich mich nicht mehr, ob der jemand aufs Maul hauen wollte, aber ich war richtig sauer. Mhm. Und das hat die Band auch, also Jimmy auf jeden Fall, weiß noch wirklich hart getroffen. Das wurde dann, wenn die Specs halt was verrissen hat, gab's halt eine Verkettung, dann fanden das alle auf einmal scheiße. Das war nicht so schön. Na klar, wir haben denn auch Faxe geschickt, Linus. Da stand drauf, ihr Arschlöcher. Sowas, ne? Also wir haben so wirklich so richtig wütend und sauer. Also ihr arroganten Schweine da in Köln.
Ja, also if you don't cry, it wasn't love. Also, ja. Also warum sollte man nicht durchdrehen, wenn es einem ernst ist, denke ich ja. Immer. Ja, dann hol uns doch jetzt mal so ein bisschen ab zu den Bands. Also vielleicht kannst du zu der einen oder anderen Band uns noch mal eine Anekdote erinnern. Also wenn wir mal ganz bekannt anfangen mit Tokotronik. Also weißt du noch irgendwas zu Tokotronik? Vertragsabschluss, Saufgelage, Krisen?
Die sind immer so manierlich und brav. Aber so, wie Arne mich mal nach Hause gebracht hat, als ich nicht mehr laufen konnte.
Bist du gestürzt?
Ich hatte zu viel konsumiert und konnte nicht mehr gehen. Hat Arne mich nach Hause gebracht zum Beispiel.
Süß.
Das war so sehr süß. Aber jetzt so wirkliche Anekdoten fällt mir natürlich als ad hoc nichts ein.
Ich kann mich mal erinnern, ich stand vor dem Mexikaner in Köln. Das war so einfach nur ein Restaurant oder eine Kneipe. Und immer wenn die Popcom war, dann traf man sich aber bei dem Mexikaner. Da stand man eben davor, weil das war direkt neben dem Luxor, später dann Prime Club.
Genau.
Und da habe ich mal Jan Müller gesehen zu den Hochzeiten von Tokotronic und da ist er völlig durchgedreht. Dachte ich so, der ist aber unsympathisch, der hat so rumgeschrien, dachte ich so, ach, der feine Herr Rockstar, na, er hat's nötig.
Was hat er denn da gemacht nur, hat er rumgeschrien?
Ja.
Lass mich hier rein, ich stehe auf der Gästeliste.
Als wäre Robert Stadelober in seiner besten Zeit, der ja auch immer auf Autos stand und getobt hat, Aber ich habe ja Jan Müller auch nochmal kennengelernt später und das ist überhaupt nicht stellvertretend, diese Erinnerung, die ich da hatte, aber das war so meine persönliche Begegnung.
Man kann ja auch mal so richtig alle fünf gerade sein lassen und aufs Autodach springen von fremde Leute Autos.
Ja, also Jens Schriebe hat immer gesagt, dass er es so uninteressant findet, wenn gesagt wird, man müsse als Musiker, wenn es richtig gut läuft, ne, mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Sagt er, ja, dafür mache ich doch den ganzen Scheiß nicht, um dann immer noch auf dem Teppich zu bleiben.
Nee, das machen wir nicht. Also der Klassiker ist ja auf Tour sein und so, ey, halt mein Fernseher aus dem Fenster werfen. Das ist einfach so dumm. Das macht man natürlich nicht, ne? Aber was, ich glaube, es war bei den Robespierres und bei den Zitronen, als Hans Plaskummer bei denen noch bei den Zitronen war, in dieser Phase, haben wir Hotels immer umdekoriert natürlich. Mhm. Also es müssten halt Bilder von dem einen Zimmer ins andere gebracht werden, Sessel geschoben, so überraschende neue Interieurs und Designs entstehen zu lassen. Und einmal flog versehentlich ein Fernseher runter, also nicht aus dem Fenster, sondern er ist einfach bei dieser Umrollaktion umgekippt. Und dann ist man, weiß noch, es war mit Ted Geier, ist man dann am nächsten Morgen so zur Rezeption. Scheiße, wir haben Fernseher kaputt gemacht. Das macht nichts, wir sind versichert. Ja, that's it.
Ja, das hätten Mötley-Crüe mal so lösen sollen. Also. Ach toll, also du warst nicht nur in der Max-Brauer-Allee hinterm Schreibtisch, sondern du bist auch schon mit auf Tour gewesen mit den Bands.
Als Merchandiserin oder als DJ ist ja nochmal eine ganz andere krasse Welt, dieses Tourbus-Leben, weil alles um dich herum halt nicht mehr stattfindet. Ne?
Da warte ich auch noch mal, bis deine Biografie kommt und du diese ganzen Reisen noch mal ausgependelt hast und da noch mal erzählst, was da so los war.
Es sind ja die Erinnerungen von mir, sind ja nicht deckungsgleich mit den Erinnerungen von den anderen. Am meisten kriegt man tatsächlich raus, ich hatte zum Beispiel vergessen, dass sie bei Lars Storm Meetings hatten. Das hatte ich vergessen. Und dann hatte ich Stella gefragt, hatten die Meetings und diese Miriam, die Meetings, wieso weißt du das nicht mehr? Das habe ich vergessen.
Ja, ist so ein bisschen schade. Man denkt natürlich über andere, boah Gott, was haben die für einen Erinnerungsschatz? Aber man kennt ja seinen eigenen und ich habe ja zum Beispiel ganz viele Lesungen gemacht und es verschwimmt ja auch in der Erinnerung, wenn man sich jetzt nicht total konzentriert oder was total Spezielles aufruft, ist es ja alles irgendwie auch eins, diese ganzen Städte, diese Bahnhöfe.
Und war es letztes Jahr oder schon vor 2 Jahren? Ich weiß so.
Oh je. Ja. Aber da gehen wir doch nochmal. Eine der wichtigsten Bands der Hamburger Schule waren ja eben nicht bei Lars Dohr, auch nicht bei Buback und so, waren ja eben Blumfeld. Du hast es ja schon erwähnt. Habt ihr denn mal versucht, Blumfeld zu Lado zu bekommen? Das wäre doch ein Coup gewesen.
Also Carol hat das, also auch schon bevor ich bei Lado war, Carol war da sehr hinterher. Aber das sind halt zu Alfred Hilsberg gegangen. Und ich glaube, Carol hatte später auch noch weiter versucht.
Und Jochen Distelmeier, was ist das so für ein Typ?
Jo, es macht sich rar, ne? Also ich würde sagen, willst du gelten, mach dich selten. Eigentlich war es von Jochen auch eine sehr gute Entscheidung bei der Doku über die Hamburger Schule und diesem ganzen Hazel, was hinterher da kam, dann sich nicht ran zu beteiligen, hätte man wissen können, dass das anstrengend wird.
Ja, verstehe schon, aber irgendwie, ich bin schon auch ein bisschen enttäuscht oder genervt von Jochen Distelmeier, dass er eben gar nichts wahrgenommen hat dahingehend. Also spricht ja gar nicht darüber. Er gibt ja diese alten Sachen aus Bad Salzuflen, wo er vor Blumfeld war, ja bei der Band Bienenjäger. Das gibt er ja auch nicht frei, diese Aufnahmen. Bisschen mehr Geschichte könnte er schon uns noch hinwerfen.
Gönnen. Er könnte es auch mal was gönnen.
Ja.
Ich auch. Also ich meine, wir sind ja Fans, wie wir gerade eingangs schon erwähnten. Also ich kann dir erzählen, wie ich Jochen kennengelernt habe.
Sehr gut.
Das war auf einer Popcom 92. Da war ein größeres Festival, so auch eher so im Stil von Bizarre, so ein bisschen Nick Cave hat da gespielt und so. Und als erste Band morgens um 10, Blumfeld. Und war halt niemand da, außer so eine kleine Clique da. Und da habe ich Jochen kennengelernt. Und zwar saßen wir unter der Bierbank zusammen. Und das war halt so schön, seit seine die Zeit noch gehabt, wo er sich die Tolle so hoch gekämmt hat, mit der Jeansjacke und so. Es war richtig, richtig süß. Hey, Jochen ist ein Süßer.
Habt ihr euch auch geküsst?
Nein, wir haben uns nicht geküsst, wir haben uns Witze erzählt.
Ja, entschuldige.
Wir haben uns nicht geküsst, wir haben einfach nur Witze erzählt. Das ist so schön, ne?
Und was ich auch noch auf der Liste habe, es gab ja dann eine Schweizer Band in der Hamburger Schule. Da, was ist euch denn da durch den Kopf gegangen bei die Aeronauten?
Die Aeronauten, was soll denn das? Wie kommt jetzt die Schweizer Band daher?
Ja, also musikalisch hat's ja toll gepasst, aber kannst du dich da noch erinnern?
Wir hatten bei uns im Büro sitzen Michael Bubmann, der hatte ein sehr kleines Label, Tom Produkt und Booking Agentur. Und der hat die Aeronauten gebucht und war Aeronauten Manager. Und dann hat man einfach die Sachen halt in Deutschland rausgebracht. Und das passte denn ganz gut mit, ich glaube, Knarr Fröllem und denen, es hat super, super gematcht, die sind gut zusammengekommen.
Und war das so ein Kulturschock für die? Ich meine, so ein bisschen eine andere Mentalität, das ist schon zumindest weit weg von Hamburg, oder haben die sich bei euch ganz da eingefügt, als wären sie aus Eimsbüttel?
Nee. Also, ja, wie soll man sagen, andere Mentalität, naja, ohne jetzt so Ressentiments gegen Schweizer aufzumachen. Ist schon einfach was anderes. Und in Hamburg war man ja auch per se erstmal wahnsinnig arrogant auf Außenstehende. Hat dann irgendwie auch Mauern dicht gezogen mit Leuten, mit denen man nichts zu tun haben wollte oder so. Aber dadurch, dass sie bei uns rauskamen, hat das dann irgendwie funktioniert. Zu hip. Einer von denen, dem habe ich auch noch jetzt auch noch ein freundschaftliches Verhältnis.
Ach, ich hatte auch immer Angst vor Lars Dohr, vor Hamburgern. Ja. Also ich hatte vor eigentlich allem Angst, aber besonders eben vor diesen Plattenfirmen, wo man dachte so, oh Gott, die sind so schlau, die halten sich für was Besseres, am Ende sind sie es auch.
Es ist so, ich meine, da gibt's tatsächlich so eine Form von ist es Arroganz oder ist es einfach hier, sei mal ruhig hier, wir sprechen jetzt hier, ne? Lass uns mal jetzt hier alleine, Kleiner, geh mal spielen. Also letztendlich ist es ja auch so gewesen in Hamburg, dass wenn du in der Kneipe bist, wo wir jetzt wieder bei diesem Frauenthema oder vermeintlichen auch Frauenthema sind, dass du halt einfach auch wenn sich da zwei wortgewandte, politisch interessierte Bandmitglieder als sich unterhalten, auch über ihre Effektgeräte vielleicht auch nur, ne? Dann wurde da trotzdem die Schulter so entgegengehalten. Lass uns mal alleine, wir reden jetzt hier. Und genauso ist es auch mir persönlich so gegangen mit alle, die nicht deutschsprachig gesungen haben. Das hat mich nicht interessiert. Ich bin jetzt schon seit 24 Jahren oder so mit Krite zusammen, Christopher Uhe. Der hatte ja früher Bands wie Sharon Stone und die erste Band, die hat so einen schlimmen Namen, die darf man gar nicht aussprechen. Speed N-Word, Punkt, ne? Weißt du?
Ja, ich weiß es, aber es ist ja jetzt würde man denken, weil du es nicht ausgesprochen hast, es sei noch schlimmer.
Also nein, es ist aber nicht so schlimm. Es ist, ich sag's einfach, ist das ganz schnell. Ich sag ganz schnell, Speednix. Ja. So, und das tolle Bands, aber das ist an mir vorbeigegangen, weil ich halt so, was singen der da? Das interessiert mich nicht. So, ne? Und wir hatten, es gab ja auch schon Begegnungen von Krito und mir, die in den 90ern stattgefunden haben. Das, ja, wo ich in der, wo ich einfach dann so, was will er, willst du bitte?
Ja, ich habe mich sehr gewundert, als ich dich dann irgendwann kennengelernt habe, ist ja noch gar nicht so lange her, und gemerkt habe, dass du so down to earth bist und so bescheiden, ja auch selber so ein bisschen schüchtern. Also ich dachte, du bist so ein Hans Dampf.
Nee, ich bin auch schüchtern.
Ja, ja.
Ich hab ja, das ist ja auch ein Schutzschild, ne? Also du hast ja, also tatsächlich war das früher so, dass ich über diese Trennung, dass ich irgendwie mir so eine Trennung herbeifantasiert habe. So, jetzt habe ich Feierabend und jetzt möchte ich eigentlich nur noch in die Kneipe gehen und über was anderes reden. Und deswegen habe ich auch so Journalistinnen und Autorinnen zu der Zeit, die ich nicht persönlich kannte, ich habe einfach so getan, als würde ich die nicht kennen. Weil ich dachte so, ey, muss ich nicht mit denen reden. Ich wollte es irgendwie trennen. Ich wollte Feierabend haben.
Ein Glück habe ich das nicht erlebt. Ja, ja, ja. Da wäre ich dran zerbrochen an deiner kalten Schulter. Ja. Aber ich war ja in der Provinz, ne? Ich habe ja gar nichts mitgekriegt. Also.
Aber wir haben ja trotzdem, wir haben ja jetzt so freundlich mit dem freundschaftlich, aber wir haben ja auch ich finde eigentlich einen Draht gehabt, so am Telefon jedenfalls oder per Fax.
Ja, ich bin ja immer selten ans Telefon gegangen.
Du auch
nicht. Ich fand das immer furchtbar. Also es gab ja auch die Leute haben ja gefühlt immer nur angerufen, wenn die Musik nicht für sich gesprochen hat. Und auf diese Gespräche hat man ja gar nicht so gelauert. Und du hast es ja schon gesagt, also es wurde einem ja bei Lado jetzt nichts verkauft. Und na, wir haben sicherlich auch mal gesprochen in dieser Zeit wegen irgendwelchen Sachen. Ja, eine Band, die mich natürlich noch sehr begleitet hat bis heute, die Regierung, ne, ich denke immer noch die Platte unten, ist eine der drei besten Platten aus dieser Hamburger Schule, aus Lado-Händen, mit dem Sänger Tilman Rosmi, der ja dann nochmal solo weitergemacht hat und dann aber auch Hamburg den Rücken gekehrt hat, nicht immer nur positiv auch über diese Zeit oder die Szene gesprochen. Hat. Weißt du denn, hast du mit dem irgendwie ein bisschen was zu tun gehabt? Kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen?
Also ich habe jetzt als Tilman so die letzten Jahre ab und zu bei Interviews rauskam mit Hamburg war auch schlimm oder scheiße, weil aus Gründen, da haben wir tatsächlich ein paar Mal telefoniert und ich war auch bei Konzerten, die sind ja wieder auf Tour, die Regierung. Mhm. Und wir haben uns beide auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, dass wir uns wiedersehen. Also so richtig Hass ist da nicht am Start, würde ich sagen.
Naja, du bist also, ja jetzt nicht die Szene, du bist ja nur deine eigene.
Ja, also ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich reflektiert. Also zu der Zeit war das, als Tilman sein Soloalbum gemacht hat, mit was Bernd Begemann produziert hat, da war das eine krasse Ablehnung, also von denen ausgehend, von den beiden, die haben so gesagt, wir wollen hier nicht bei eurem kleinteiligen Hamburger Schule Haschu-Mist mitmachen, wenn wir nicht, weil die andere Seite halt, die andere Seite oder whatever, wenn der Vorwurf war, ihr seid zu unpolitisch, dann machen wir halt hier nicht mit. Oder ihr habt uns nichts rein, so man wollte, die wollten sich halt auch nicht reinreden lassen mehr. Die haben das sehr groß gemacht, wir machen unser Ding. Das war leider auch kein gutes Album, fand ich. Also ich fand die erste Soloplatte von Tilman, es sind Banger drauf, ganz klar. Bodycount-T-Shirt zum Beispiel. Aber wenn man Regierungsfan war vorher von so drauf und unten und dann kommt das Tilman Rosmi Solo-Album, dann denkst du erstmal so, hä? Also es war schon so für mich eher zu der Zeit eine Enttäuschung. Jetzt im Rückblick würde ich sagen, super Platte. Aber zu der Zeit dachte ich so, wo soll die Reise hingehen? Warum macht ihr das jetzt? Was soll das?
Naja, also Willkommen zu Hause, glaube ich, hieß sie. War eben so ein bisschen eben, ne, so dieser Songwriter, dieses Schlager-Ding. Aber im Endeffekt brachte das für mich ja auch nur so auf den Punkt, was überhaupt bei diesen Bands immer so war. Also Blumfeld hatten ja auch dieses vermeintliche Schlageralbum, Old Nobody, dann die Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs, als dann dieser deutschsprachige Hype war, haben dann ihr Instrumentalalbum gemacht. Also alle haben immer das gemacht, was nicht erwartet wurde, und man musste als Konsumentin dann irgendwie das schlucken, dass man nicht so bedient wurde, wie man es eigentlich wollte. Und da habe ich mich schon trainieren lassen. Also
Thielmann wollte einfach sein Ding, seine Soloplatte machen. Ja, klar, ne? Aber ich war zu der Zeit Regierungsfan. Für mich war das, für mich persönlich war es so, warum macht er jetzt das? Ja. Was soll das? Ne? Da gibt's auch, der hat jetzt, ist ja auch schon 3 Jahre her oder so, da hat er bei Staatsakt, gab es eine Regierungssingle, die eher so positiv ist, Hamburg betreffend. Und zwar heißt es einfach Hamburg, das Stück. Also quasi die New York-Nummer, You Can Make It Everywhere, auf Hamburg gemünzt. Ist ein wahnsinnig tolles Lied. Und auch diese klassischen Regierungs-Tillmann-Sounds, dann macht er so du kannst überall werden, was du werden willst, aber nicht in, ich weiß es nicht mehr. Also so echt, also eigentlich ein Liebeslied an Hamburg. Dann wieder, das wollte ich eigentlich sagen.
Oh, toll. Ja, also ich habe tatsächlich, also er hat ja dann irgendwann diverse Alben nochmal mit dem Tilman Rosmi Quartett gemacht, da irgendwie im Exil. Er wohnt ja auch in der Schweiz. Und dann die Regierung auch wieder belebt. Da gab es jetzt auch einige Alben. Aber ich bin da gar nicht mehr so eingestiegen. Das mit Hamburg muss ich mir natürlich anhören, wenn du das so sagst. Ja. So schön, wie du es eben angesungen hast.
Ja, in deiner ich habe es angesungen. Endlich habe ich mal was angesungen. Aber wie gesagt, es ist bei, sieht ja schon ganz richtig. Der sieht ja, Tillmann hat ja auch diese ganze, diese Arroganz und diese Klickenhaftigkeit, die hat auch voll abgekriegt. Der kam ja aus Essen. Ne? Mhm. Erst alle so, Tillmann zieht nach Hamburg. Ich, wer? Tillmann zieht nach Hamburg. Und ein Hallo war da erstmal. Und der war aber auch schon bedeutend älter. Ne? Mhm. Das hat mich denn eher so erstmal so, hä, warum finden ihn jetzt alle gut? Er ist so ein alter Typ, so komische Hippie-Type, so. Bis ich dann, okay, die Regierung, das ist er, ne? Also, das hat bei mir ein bisschen gedauert.
Aber wie kann das denn sein, dass man denkt, das ist das wirklich nur so eine Blasenpsychose gewesen, dass dieses unten, ja, du hast es ja mir jetzt, glaube ich, schon auch bestätigt, wirklich eine der besten Platten aus dieser ganzen Ära, das hat ganz wenig verkauft. Also man denkt, das ist so eine einflussreiche Platte, ne, das Velvet Underground von Hamburg, und haben dann 2000 Leute gekauft, ich weiß es nicht. Also
weniger wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Da müsste man jetzt Carol fragen. Das war traurig. Es war, es gab so einige Sachen, wo man dachte, so, das geht jetzt ab durch die Decke. Und auch beim Tilman Rosmi Soloalbum am ersten, da hat man ja auch zum ersten Mal Radiopromo versucht. Richtig. Und das hat nicht gefunzt. Unten war, glaube ich, auch, da gab es einen Vertriebswechsel. Dann ist das so auch so durchgefallen. Und dann war die Band ja auch schon eigentlich, die haben sich ja schon aufgelöst gehabt. Oder pausiert gehabt. Weil drei Leute in Hamburg, 2 im Ruhrgebiet waren oder so. Vielleicht hätte man da noch mehr erreichen können, wenn die mehr gespielt hätten oder so. Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall war es eine wahnsinnige Enttäuschung.
Ja, es ist natürlich schön, wenn man das Gefühl hat, es gibt sowas, was einem doch noch mal mehr gehört. Es ging ja auch immer darum, nein, man möchte es nicht teilen mit dem Mainstream und so, deshalb auch wahrscheinlich diese Sachen mit dem Major-Deal. Aber dass die Regierung so verkannt, ich finde es schwierig, wenn ich jetzt sage, die Regierung ist verkannt, dann hört sich das für mich falsch an. Denn alle Leute, mit denen ich abhänge, lieben diese Platte. Also, aber irgendwie scheinen wir nicht in der Mehrheit Minderheit zu sein.
Nee, Linus, wir sind hier in einem, es geht hier um eine Nischenkultur, nach wie vor. Aber ich hatte echt gedacht, bei die Regierung und bei Milch, das war auch genau so ein Ding, wo ich dachte, das muss doch jetzt Top Ten. Ich habe ernsthaft gedacht, das wird richtig, richtig groß. Und bei Milch, weiß ich noch, dann gab's ja diese Remixe dazu. Die hat erstmal niemand gehört. Ich fand das so auch so traurig. Also, die haben schon viele Leute gehört, aber eben nicht so viele, wie wir dachten, dass sie dass sie uns die Bude einrennen hier. Da mussten welche CDs mussten eingestampft werden und ich wusste vorher gar nicht, dass das so die Praxis ist. Mhm. Weil Lagerkosten so hoch sind, da muss man CDs einstampfen. So, was? Können die doch jetzt nicht alle hier schreddern?
Ja, da hat ja Rocco Schamoni auch immer noch sehr drunter gelitten, dass er sein erstes Album Jeans und Elektronik, dass er das nicht aufkaufen durfte. Das hätte er ja über die Jahre gut verkaufen können auf Konzerten und gibt's dann nicht mehr, weil die das alles dann in einer riesigen Menge da palettenweise dann geschreddert haben.
Oh, es ist echt traurig, oder?
Ja. Milch natürlich auch eine wahnsinnig tolle Band. Ich mag ja die dann nie rausgekommen ist, beziehungsweise später nochmal kurz. Sozialpark hat mir noch ein bisschen besser gefallen als diese Haussache. Ne? Ihr hattet ja das mit Gott ist doof. Aber das war ja auch so ein bisschen der elektronische Anteil. Also es ging ja schon los mit Rockbands, jetzt mal grob gesagt. Und dann gab es ja eben auch eben viele Elektrosachen und Beat-Dinger. Und es gab ja dann auch das andere Outfit Ladomat. Welche Rolle spielst du denn dabei? Hast du das nicht auch so ein bisschen mit auf den Weg gebracht, die elektronische Seite von Lado?
Nee, das hat Charlotte Woltermann auf den Weg gebracht. Das ist ihr, wie sagten früher, es ist ihr Baby, aber es ist auch ihr Baby gewesen.
Oh Gott, tut mir leid, in meiner Erinnerung hast du alles immer gemacht.
Weil ich einfach die mit der großen Klappe war. Also Charlotte hat kam ja aus München und hat eben Milch mitgebracht zu La Stor. Dann gab es die Remixe und die Remixer, Charlotte kannte halt die vom Delirium Frankfurt und Acid Jesus. Sie hat die quasi nach Hamburg, die Remixer nach Hamburg sozusagen verortet zu Ladomat gebracht. Und andererseits ist es auch ihr Ding gewesen, dass sie Hamburger Rockmusiker dazu gebracht hat, Hausmusik oder elektronische Musik zu machen. Also Mense ermutigt, was auszuprobieren, also Ego Express. Und das war einfach eben eine totale Gitarren-Indie-lastige Struktur, wo hoffentlich niemand getanzt hat. Und was man denn vielleicht mir irgendwie, was ich mir auf die Fahnen schreiben kann, ist vielleicht, dass ich diese Anti-Tanz-Saufe-Typen Hamburg-Szene, also es war ja keine, ich habe mir die Ladomat-Platten jetzt nicht irgendwie ins Front gebracht. Es gab natürlich eine Haus-Szene in Hamburg, aber in der haben wir nicht stattgefunden. Wir haben unsere lustige Musik in Clubs gebracht, in dass auf einmal das ein deutschsprachiges Sample im Raum war, ne, oder jemand Gott ist doof gesungen hat, ne. Ich habe den halt über meinen DJ-Verteiler oder über meine Pressearbeit in da so die Indie-Rock-Typen sozusagen auf die Tanzfläche gebracht oder so.
Du hast ja auch später eine eigene Compilation rausgebracht. Ihr werdet alle sterben, die ja auch gerade so diesen Sound bedient hat. Da warst du, glaube ich, nicht bei Lado mehr, meine ich. Die kam auch da nicht raus.
Die habe ich mit George zusammen gemacht. Ja, genau. Das ist so. Ja, auch genau mein Ding, ne? Also halt so, es ist auch immer noch mein Ding, diese Art von Musik.
Ja, also das waren eben, das sind so elektronische Songs, aber irgendwie so von Bands oder von Songs ausgehend, also würde ich denken, und auch so ein bisschen so Remix-Kultur, also ja, also so Leute, die eben Lust hatten, ihre Instrumente irgendwie so ein bisschen zu digitalisieren oder da was zu machen mit.
Remixe war eh ein großes Thema. zu der Zeit und eben halt, es sind im Prinzip sind ja Remixe auch neue, irgendwie eine andere Form von Versions oder Edits, die tanzbar sind oder so. Ne? Also ich bin ja eigentlich nicht Tänzerin, ich tanze selber ja eigentlich nicht. Ich bin eher mehr so eben die Tresenfraktion. Aber ich glaube, das ist, kann man so sagen, das ist, ja, das ist halt, die Leute haben denn ja getanzt, also wird es für Tanzmusik gewesen sein.
Aber du bist ja auch, du hast ja es schon erwähnt, es gibt ja ein Imprint DJ Melanie, also und du bist dann eben auch, du hast quasi auch aufgelegt in dieser Zeit oder was darf man sich darunter vorstellen?
DJ Melanie war, als ich bei Lado aufgehört habe, war mein Label und das hieß einfach nur DJ Melanie und ohne Records oder so im Anhang und es waren auch nur zwei Veröffentlichungen. Dann war mir das zu aufregend. Nee, dann habe ich bei Wubak Tonträger angefangen. Also DJ Melanie hieß meine Agentur.
Mhm.
Und Label, also wo ich als freie Promoterin Sachen gearbeitet habe und diese Ihr werdet alle sterben Compilation untergebracht habe oder Universal Gonzales, das war Jacques Palminger mit Claudia Gonzales und Reverend Christian Dabler, eine Maxi. Und das sollte ein ganz großes Ding werden, aber ich habe bin dann bei Bubak angefangen und da war deutscher Hip-Hop. Und da gab es irre viel zu tun in dem Bereich. Und dann ist es einfach so versauert.
Okay, also aber diese Vorstellung DJ Melanie, du bist mit deiner Plattenkiste durch die Clubs getingelt, das ist, das gibt's gar nicht, dieses Bild. Also aufgelegt hast du schon mal, glaube ich, aber ja, ich das war dann gar nicht der Aufhänger für diesen.
Genau. Ich habe Platten aufgelegt, auch im Pudel regelmäßig. Ich hatte da eine Reihe. Einen Sonntag hatte ich da Disco Club konkret. Da bin ich nach Berlin eingeladen worden, in die Galerie Berlin-Tokio. Also ich war schon auch unterwegs mit den Platten, aber ich bin nie so, oder nee, vor allem war ich unterwegs als immer schon als Tour-DJ, dass ich meine Platten mitgenommen habe und dann nach den Konzerten Platten aufgelegt habe. Aber primär ging es um dieses DJ Melanie, war erstmal so habe ich meine Agentur genannt.
Ja. Total irreführend, wie ja. Es euch damals so gefallen hat. Ne? Insider-Jokes.
Hauptsache mal verwirren. Die GVL, ich habe ja versucht, das Label anzumelden bei der GVL. Da muss man ja so, ist man Labelcode kriegt, muss man das anmelden. Die haben gesagt, nee, sie kriegen keinen Labelcode. Außer sie nennen sich DJ Melanie Records. Und ich so, nee, mache ich nicht. Ja, dann tschüss.
Oh, weia. Ja, so sieht's nämlich aus. Ich habe dich ja auflegen sehen bei der Golden Zitronen Jubiläumstour. Da hast du nämlich auch mal wieder gespielt. Das war toll.
Ja, das war aber nur ganz kurz. Da waren vier Plattenspieler, die kaputt waren.
Extra aufgestellt worden. Hast du das bestellt im Rider? Vier kaputte Plattenspieler.
ich hatte natürlich keine Zeit zum Soundcheck, weil das war der erste Abend ja auch für die Zitronen, die auch mindestens so aufgeregt waren wie ich, mindestens. Und dann so, ja, ich brauche keinen Soundcheck. So. Und dann so, ist kaputt. So. Und dann, der nächste wurde der Plattenspieler ausgetauscht, auch kaputt. Und zwar so richtig kaputt. Nicht nur, dass man die Nadel so ein bisschen anfrieseln muss, sondern einfach kaputt. Und dann gucke ich hoch, also du, Christina Mohr, Marion Rotos, Julia Mantel oder so, aber so eine kleine Gruppe von Friends war da halt so. Der restliche Saal war leer. Da habe ich rausgeschmissen.
Ja, also das war das Zoom in Frankfurt. Also wer Musik hasst, der kann in solche Läden gehen, wo es wirklich um vieles geht, aber nicht um Szene und Kommunikation durch Pop.
Nee, Das war ein Fehler da.
Ja, aber da sind wir ja schon in den 2020er Jahren. Da müssen wir uns ja noch mühsam hinbewegen. Myriam, jetzt sind wir mittendrin in der Hamburger Schule, aber du weißt ja, was passiert, wenn man auf dem Peak ist. Danach geht es irgendwie zwangsweise auch wieder runter. Du verlässt Lado, aber das werden wir alles in der zweiten Folge hören. Ja, freut euch auf das bittere Ende, das wir nochmal für euch aufbereiten werden. Das hier war der Aufstieg der Hamburger Schule. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, Myriam.
Danke, Linus.
Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann.